8 steht heute unser Predigttext. Beim letzten Mal sind wir ja bis zum Vers 12 gekommen. Dieser Vers, dieses berühmte Ich Bin-Wort. Und ich überspringe jetzt einen kleinen Teil. Wenn ihr wollt, lest zu Hause das Stück, was ich überspringe. Es ist wichtig, es ist die Grundlage, aber wir springen jetzt in Vers 31. Kapitel 8, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt aber nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also das war jetzt eine ziemlich harte Diskussion, aber achtet nochmal auf den Anfang. Jesus spricht zu denen, die an ihn glaubten. Also es spitzt sich immer mehr zu auf dem Laubhüttenfest. Dann kommen diese eindrücklichen Worte, auch im Abschnitt vorher. Jesus macht nochmal deutlich, dass er wirklich vom Vater kommt. Und dann lesen wir, ja, der letzte Vers von dem Abschnitt davor, Vers 30. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. So endlich springt der Funke über. Ja, endlich gibt es dann ein paar, die es annehmen, die an Jesus glauben. Jesus müsste doch sagen, boah, endlich, ja, nach diesen harten Konfrontationen und dieser Druck der Juden, jetzt gibt es ein paar, die es begriffen haben. Aber an den Worten, die Jesus ihnen dann sagt, wird deutlich, dass ihr Glaube oberflächlich ist, wankelmütig, vielleicht sogar falsch. Ja? Vers 31, wenn ihr in mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Jesus erklärt ihnen, wie wahrer Glaube aussieht, nämlich in Jesu Worten bleiben. Was heißt das, in Jesu Worten bleiben? Das heißt, dass man diese Worte studiert, dass man sie hört, aber auch versteht, dass man sie annimmt und vor allen Dingen heißt es, dass man die Worte dann tut. Was Jesus hier sagen will, ist, berechnet die Kosten der Nachfolge. Wenn ihr nicht glauben wollt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann seid ihr wirklich, wisst ihr wirklich, was das bedeutet. Berechnet die Kosten der Nachfolge. Übrigens, wir hier in unserer Gemeinde, wir machen das so ähnlich. Wenn jemand Gemeindemitglied werden will, dann machen wir einen Gemeindeaufnahmekurs. Das machen wir nicht, um die Schranke möglichst hoch, ja, die Hürde möglichst hoch zu legen, dass ihr nur die Besten der Besten reinkommen oder sonst irgendwas. Ja, so. Wir machen das, damit die reinkommen, wirklich wissen, worum es hier geht, warum wir uns hier treffen, was Gemeinde ist, dass sie das Bekenntnis kennen. Sie sollen die Kosten berechnen und dass sie dann wirklich von ganzem Herzen hiermit in die Gemeinde kommen. Ich freue mich über jeden, der von ganzem Herzen dazukommt, aber darum geht's, dass man wirklich weiß, worum es geht. Wir sind hier eine Gemeinde, weil wir an Jesus glauben und weil Jesus unser Heiland ist und weil Jesus das Opfer für unsere Sünden gebracht hat. Wir beten ihn an, wir wollen ihm gehorsam sein. Wir wollen wirklich uns nach seinen Worten richten. Wer in Jesu Worten bleibt, und achtet hier drauf, auf die Zeitform, der ist ein wahrhaftiger Jünger. Also der wird nicht ein Jünger werden. Ja, wenn du dann das schaffst, dann wirst du auch ein Jünger werden. Dann bist du ein Jünger. Das Kennzeichen eines wahren Jüngers ist, dass er im Wort bleibt. Es studiert, es aufnimmt, es annimmt, es tut. Und für diese wahrhaftigen Jünger hat Jesus jetzt zwei wunderbare Verheißungen bereit. Wahrheit und Freiheit. Wahrheit und Freiheit. Mein erster Punkt lautet, durch Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Durch Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Wahrheit, ja. Was ist Wahrheit? Das wird viel diskutiert. Ich erspare uns heute das, was die Welt darüber zu sagen hat, von nur das, was bewiesen werden kann, bis es gibt nur eine Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Und alles, was dazwischen ist, Luther hat es für uns schon zusammengefasst. Die Welt will betrügen oder betrogen werden. Darum hat die Welt mit der Wahrheit nichts zu schaffen. Sie will betrügen oder betrogen werden. Da können sie sich natürlich auch stundenlang, tagelang, jahrelang über Wahrheit unterhalten. Es bleibt dabei. Aber Christen wissen, die Bibel ist Wahrheit. Warum eigentlich? Weil sie das Wort Gottes ist. Ne? Aber warum ist das Wort Gottes Wahrheit? Die Antwort lautet, weil Gott selbst Wahrheit ist. Gott ist der, der er ist. Es wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber das ist sein Name. Ja? Er sagt ja, ich heiße Yahweh, ich bin der ich bin. Wir könnten auch sagen, ich bin Wahrheit. Ich bin. Ja. Gott ist kein Schein, sondern er ist das Sein. Das Sein an sich. Das ist Gott. Also 1 plus 1, das ist 2. Das wird landläufig als Wahrheit anerkannt. Wir sagen, ja, das ist wahr. Der Himmel ist blau. Auch da würden die meisten noch mitgehen. Das ist auch wahr. Und so können wir jetzt alles Mögliche in dieser Welt, in dieser Schöpfung durchgehen. Das ist wahr. Warum ist das alles wahr? Viele Religionen bezweifeln, dass das wahr ist. Sie sagen, das ist alles Schein. Es existiert alles überhaupt nicht. Ihr macht euch alle nur was vor. Wir sagen, das ist wahr. Warum sagen wir, dass es wahr? Weil Gott alles gemacht hat. Also auch die Welt ist kein Schein, sondern Schöpfung. Gott, der das Sein ist, hat sie ins Sein gesetzt, hat es so gemacht, dass es wirklich existiert. Und er hat dieser Schöpfung eine Ordnung gegeben, dass sie funktioniert. Sie funktioniert nach Gesetzen. Also Wissenschaft und Naturwissenschaft, das alles gibt es nur, weil Gott das so gemacht hat. Wir können uns darauf verlassen, weil Gott selbst der treue, unveränderliche Gott ist. Und so hat er die Schöpfung gemacht. Und übrigens, wenn jetzt jemand kommt und diese Naturgesetze auf den Kopf stellt, weil er zum Beispiel übers Wasser geht oder jemand, der gerade gestorben ist, wieder zum Leben erweckt, dann ist das ein Beweis dafür, dass er über der Schöpfung steht, dass er Gott ist, dass er der ist, der die Schöpfung geschaffen hat und mit ihr machen kann, was er will. Gott ist Wahrheit und er hat sich offenbart durch seinen Sohn. So geht das Johannesevangelium los. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus wird es dann selbst sagen, Kapitel 14, das berühmte Ich-Bin-Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich habe nicht nur Wahrheiten, die ich euch verkündige, ich bin die Wahrheit. Ich bin vom Wesen her Wahrheit, ich bin Gott. Jetzt kannst du all diese fantastischen Dinge, ja selbst die Auferstehung Jesu, tatsächlich für wahr halten. Für richtig, für real. Weil es dafür gute Gründe gibt. Gerade für die Auferstehung Jesu gibt es gute Gründe in der Bibel, aber auch über die Bibel hinaus, dass es wirklich wahr sein muss. Es muss passiert sein. Du kannst es für wahr halten. Aber das ist nicht von das, von dem Jesus hier redet. Dass du etwas für wahr hältst. Er verheißt denen, die wahr seine Jünger sind, dass sie die Wahrheit erkennen werden. Und dieses Wort erkennen bedeutet in der Bibel immer mehr als nur ich sehe, dass da jemand sitzt oder irgendwie eine Farbe oder so. Das ist, erkennen bedeutet mehr. Erkennen bedeutet, dass man Wahrheit erfährt. Also ich kann dir jetzt lang und breit erklären, dass auf euch dort eine Zitronenquarktorte wartet, die meine Frau gebacken hat. Ist wirklich wahr. Ihr könnt das heute prüfen. Ich kann euch jetzt einen Vortrag über die Zitronenquarktorte halten und ich sage euch, ihr werdet mir am Ende alle zustimmen. Werdet überzeugt sein, diese Torte schmeckt einfach nur gut. Ich kann das. Ich kann euch auch über andere Sachen überzeugen. Ihr werdet dann sagen, obwohl ihr es noch nie gegessen habt oder dort noch nie wart, es muss wirklich stimmen. Ich bin überzeugt. Aber erst wenn du dorthin gehst und eventuell ein Stück abbekommen hast und es gegessen hast, wirst du von dieser Wahrheit ergriffen sein. Weil du sie erfahren hast. Das ist das, wovon Jesus hier redet. Es ist ein Unterschied, ob du von einer Sache überzeugt bist oder ergriffen. Überwältigt. Es ist ein Unterschied, ob du von einer Sache rational, also nur dein Denken überzeugt bist, oder ob du auch das Gefühl der Ergriffenheit spürst. Und bitte versteht mich nicht falsch, so als ob es jetzt nur um das Gefühl geht, nur um die Erfahrung, um das Erleben. Die Wahrheit über Jesus, die Lehre von Jesus ist natürlich grundlegend. Gott selbst, sein Wesen, seine Herrlichkeit, sein Sein, ist die Grundlage. Wahrheit ist die Grundlage. Im Abendmahl haben wir übrigens beides. Im Abendmahl gibt uns Gott Brot und Wein, dass wir es wirklich sehen. Es ist da, es ist real, es ist wirklich passiert. Jesus ist wirklich für uns gestorben und dann sollen wir es aber auch schmecken, erfahren. Für mich. Nur wenn wir mit Jesus durch den Heiligen Geist verbunden sind, sind wir von der Wahrheit ergriffen. Das hat Jesus bisher in Bildern deutlich gemacht. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da ist also nicht nur etwas von dort drüben, was ich glaube, sondern auf einmal passiert was in mir. Oder ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, in sich haben. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist. Also es geht darum, dass wir ergriffen sind von dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, das macht er vor allen Dingen durch das Wort, wie wir es gerade im Vers 31 gehört haben, bleibt in meinen Worten. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann dadurch, dass er die Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen spürbar macht. Er macht die Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen spürbar. Also Gott muss durch den Heiligen Geist das Gefühl der Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen geben. Und auch das andere gehört dazu. Der Heilige Geist muss uns empfinden lassen, wie schrecklich Sünde ist. Alle Menschen finden Egoismus blöd. Aber kaum einer empfindet den Ekel vor dieser abscheulichen Sünde. Man kann sich ganz gut abfinden mit seinem Egoismus. Man muss ja auch an sich denken, ja. Also was will ich euch sagen? Bloße Überzeugung verändert dein Leben kaum bis gar nicht. Jedenfalls nicht längerfristig. Bloße Überzeugung reicht nicht aus. Du kannst vom Richtigen so sehr überzeugt sein und es dennoch nicht tun. Du kannst ganz genau wissen, was Sünde ist und was jetzt das Richtige wäre. Und du machst doch das Falsche. Ein Säufer, der kann absolut davon überzeugt sein, dass Alkohol sein Untergang ist und er trinkt weiter. Total überzeugt, dass es falsch ist, was er macht. Und die Juden waren vom Gesetz Gottes total überzeugt. Die konnten das auswendig. Natürlich vor allem die 10 Gebote. Und natürlich das Gebot, du sollst nicht töten. Fanden die richtig gut. Und haben Jesus dann umgebracht. Obwohl bewiesen wurde, dass er unschuldig war. Jesus in der Theorie zu kennen, reicht nicht aus. Du musst von ihm ergriffen sein. Du musst mit ihm verbunden sein. Und jetzt sagt Jesus, wenn du aber mit mir verbunden bist, wenn du von der Wahrheit ergriffen bist, dann wirst du frei werden. Frei von was, ist natürlich jetzt die Frage. Gemeint ist wiederum nicht das, was die Welt sich unter Freiheit vorstellt. Ja, was stellt die Welt sich vor? Seid frei, ja, das heißt keine Einschränkung mehr, keine Abhängigkeit mehr. Und wisst ihr, diese Freiheit, die gibt es gar nicht. Diese Freiheit ist eine Lüge, mit der Teufel dich umso mehr versklaven will. Das ist natürlich eine perfekte Lüge, um jemanden zu versklaven. Und dann denkt er es frei. Also je weniger Grenzen und Einschränkungen ich habe, desto freier bin ich. So denkt der Mensch, so denken wir. Das wird uns heute gesagt. Je weniger Grenzen und Einschränkungen, desto freier. Sei einfach du selbst, lebe dein Leben und so weiter. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht. Du bist frei, zum Beispiel so viel Süßigkeiten und Kuchen und Zeug zu essen, wie du willst. Kannst du machen. Also ihr Kinder nicht, aber ihr Erwachsenen, ihr könnt es machen. Kinder wundern sich immer. Eltern können so viel Süßigkeiten essen, wie sie wollen, aber sie machen es nicht. Warum? Sind die ein bisschen blöd oder was? Du bist frei dazu. Aber wenn du es machst auf Dauer, dann wirst du irgendwann weniger sportlich und mehr krank und du wirst mehr Pickel kriegen und du wirst früher sterben. Also diese kleine Freiheit, die du dir genommen hast, wird dir deine große Freiheit am Ende rauben. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, keine Einschränkung mehr, sondern das Finden der richtigen Einschränkungen. Und es ist das Recht so, wenn es um Liebe geht. Ja, Freiheit und Liebe, das gehört ja irgendwie zusammen, ne? Seit Woodstock mindestens. Freiheit und Liebe gehört zusammen, aber es passt eben so in dem Sinne, in diesem Denken überhaupt nicht zusammen. Wie will man lieben, ohne für den anderen seine eigenen Freiheiten zu opfern? Einen Partner, der mich so annimmt, wie ich bin. Und der garantiert nie verlangen wird, dass ich mich irgendwo ändere. Oder dass ich irgendwelche Wünsche oder Interessen vielleicht opfere. So ein Partner ist, an alle Paare unter euch und wenn ihr auch sucht, jenseits jeglicher Realität. Der postmoderne Freiheitsmythos, das, was euch unter Freiheit verkauft wird, das ist gegen Mitmenschlichkeit und gegen Mitgefühl gerichtet. Aber Jesus verheißt Freiheit, also es gibt Freiheit. Wahre Freiheit bedeutet aber, Gott zu gehören. Das heißt, von der Wahrheit ergriffen zu sein. Und wenn du die Wahrheit erkannt hast, das heißt, wenn du von der Herrlichkeit und der Liebe und der Gnade Gottes in Christus ergriffen worden bist, dann wirst du frei von Angst, von Unsicherheit, von Schande. Dann wirst du frei von Sünde, frei von dieser Bindung. Du wirst frei, den anderen zu vergeben. Ja, du wirst sogar frei, Freiheiten zu opfern, freiwillig Opfer zu bringen. Das ist die Freiheit, die Jesus denen verheißt, die in seinem Wort bleiben, die wahrhaftig seine Jünger sind. Wahrheit und Freiheit in Christus. Und hier steht jetzt Christus vor ihnen. Nicht nur voller Wahrheit, sondern auch noch voller Gnade. Das ist etwas, was Jesus schenken will. Wahrheit und Freiheit. Wie hätten sie reagieren können? Vielleicht so, wie damals die Menschen reagiert haben auf die Pfingstpredigt von Petrus. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und dann sprach Petrus: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Kehrt um, tut Buße. Sie aber antworteten ihm, Vers 33, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Der will doch jetzt nicht wirklich behaupten, dass wir bisher keine Wahrheit kannten und auch nicht frei waren. Oder? Gut, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Also entweder waren die total realitätsfremd, denn wenn es ein Volk gab in der Geschichte, was ständig irgendwie unter Knechtschaft gelebt hat, dann waren es die Juden. Ja? Also die waren damals unter römischer Oberherrschaft. Abraham, auf den sie sich hier mehrfach bezogen, ihm wurde von Gott verheißen, deine Nachkommen werden jahrhundertelang im Ägypten in Knechtschaft leben. Deshalb glaube ich nicht, dass sie das meinten. Die so dumm waren die nicht, ja? Das haben sie nicht gemeint. Ich denke, es war mehr in diese Richtung. Trotz unserer ständigen Knechtschaft sind wir frei. Weil wir Abrahams Kinder sind. Er mag uns Cäsar als seine Untertanen und seine Kinder bezeichnen und unser Gott sein wollen. Wir sind frei. Abraham ist unser Vater. Und als Abrahams Kinder gehören wir Gott. Und die zu Gott gehören, sind frei. Ja, Vers 41, Gott ist unser Vater. Quasi, wir sind die Gewinner der Herzen, egal wer uns gerade beherrscht. Denn wir kennen den einzig wahren Gott. Und wisst ihr was? Mit dieser Ansicht liegen sie vollkommen richtig. Genau das ist es. Wer zu Gott gehört, ist frei. Also Theorie 1, Praxis 6-. Denn sie gehörten gar nicht zu Gott. Im Gegenteil, sie waren Sklaven der Sünde. Ja? Jesus sagt das sehr deutlich, Vers 34, jeder, der sündigt, also auch wenn du denkst, meine Sünde ist nicht so schlimm oder nicht so viel oder gibt es andere, die sind noch schlimmer als ich, jeder, der sündigt, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Also es heißt, er muss ihr dienen. Ob er will oder nicht, ob er es für richtig hält oder nicht, ob er von irgendwas Besserem überzeugt ist oder nicht. Er muss ihr dienen. Also Jesus sagt, es ist tatsächlich so. Cäsar ist nicht unser Problem, dass wir unter seiner Knechtschaft leben. Das Problem ist eure abscheuliche Selbstsucht, eure Ich-Bezogenheit. Und wisst ihr, darum geht es im Christentum um viel mehr als um soziale Gerechtigkeit. Befreit die Menschen durch Umverteilung, durch Bildung, durch medizinische Versorgung, durch Friedenseinsätze, wie das heutzutage heißt, ja, dass wir irgendwo noch einen Krieg extra führen müssen und so weiter und so fort. Das ist alles zu kurz gegriffen, das wird nicht Freiheit bringen. Nur wenn, Vers 36, euch der Sohn frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Nur wenn du das bekommst, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, nämlich dass er dort wirklich die Strafe Gottes für die Sünden getragen hat. Wenn der deine Schuld vergibt, wenn er dich befreit von dieser Last und vom Zorn Gottes, dann seid ihr frei, weil der dann wieder zu Gott gehört. Aber diesen Sohn lehnen sie ab. Haben wir nicht gerade noch gelesen, dass sie an ihn glaubten? So ging es doch los. Die aber an ihn glaubten, denen sagte er dieses Wort. Also sie waren überzeugt, dass Jesus die Wahrheit sagte, aber jetzt sprach er auf einmal von Dingen, die so ein bisschen verletzend waren, gegen ihre eigene Überzeugung waren. Will sagen, Jesus wird nur so lange akzeptiert, solange er ihren religiösen Überzeugungen, ihrem Selbstbild entspricht, solange er das nicht, ich sag mal, zu sehr in Frage stellt. Ihr kennt das vielleicht, da gibt es irgendeinen Politiker oder einen Journalist oder wen auch immer, der redet Sachen, der spricht euch aus dem Herzen. Und dann seid ihr ganz schnell der Meinung, wow, der sagt das mal, der sagt die Wahrheit, der ist gut, den musst du hören, den kannst du vertrauen. Auf einmal sagt er aber Sachen, die dir dann nicht mehr so gefallen. Da wirst du ganz schnell kritisch. Und die ganze Person, die vielleicht vorher gerade noch Sachen gesagt hat, die ganz gut klang, na, kommt ein bisschen ins kritische Licht. Und so war das bei Jesus. Ja, der sagt wahrscheinlich hier wirklich die Wahrheit ist gut. Und jetzt sagt er aber Sachen, die gefallen dir nicht mehr. Dann auf einmal, stimmt vielleicht doch nicht. Hier können wir vielleicht doch nicht vertrauen. Also wir sehen, hier war keine Bereitschaft da, in den Worten Jesu zu bleiben. Im Gegenteil, die Stimmung schlägt um. Wir sind wieder gegen Jesus. Jesus sagt in Vers 37, ich weiß, dass ihr, ja, nach eurer fleischlichen Abstammung Abrahams Same seid, also ihr seid wirklich Juden, ja, keine Frage, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Wenn das Herz von Selbstsucht gefüllt ist, dann ist da kein Platz für das Wort Gottes, selbst wenn es die Wahrheit ist. Weil man sich eben nur um sich dreht. Da ist man nicht offen für anderes. Und die Diskussion geht dann weiter und weiter. Am Ende haut Jesus einen raus. Dagegen sind die krassesten Sprüche von Olaf Latzel liebevolle Komplimente. Ja? Ihr habt den Teufel zum Vater. Das muss man sich mal vorstellen. Das sagt er den Juden. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Also das war viel mehr als nur rechts und links eine Ohrfeige. Das war Volksverhetzung oder Wahnsinn oder beides. Oder eben wahr. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war, durch Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Und jetzt der zweite Punkt, ohne Wahrheit ein versklavtes Kind des Teufels bleiben. Ohne Wahrheit ein versklavtes Kind des Teufels bleiben. Also es ist eine Sache, wenn man jemand sagt, du kennst Gott nicht. Wenn man einem Gläubigen, einem religiösen Menschen sagt, du kennst Gott nicht, das ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist es zu sagen, du bist ein Kind des Teufels. Aber wisst ihr was, wenn der barmherzige Jesus, der, und wir sehen das in der ganzen Bibel, wirklich liebevoll ist, gnädig und barmherzig, mit dem schlimmsten Sünder, wenn dieser Jesus, der freiwillig aus Liebe zu uns, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, wenn dieser Jesus, der am Kreuz noch betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn dieser Jesus solche harten Worte redet, dann sollten wir sie nicht abtun als, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu hart. Das ist ein bisschen zu krass. Das ist nicht der Jesus, wie ich ihn kenne oder wie ich ihn mir vorstelle. Das muss mir ein bisschen wegerklären. Oder ist vielleicht gar nicht wirklich von Jesus gewesen. Wenn dieser gnädige, barmherzige, liebevolle Jesus, der uns liebt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, so redet, dann sollten wir daran erkennen, wie verhängnisvoll tatsächlich unsere Lage ist, dann sollten wir diese Worte bitter ernst nehmen. Was Jesus hier zugegeben mit sehr harten Worten sagt, ist, es gibt letztlich nur zwei Seiten. Gut oder böse. Lüge oder Wahrheit. Gott oder Teufel. Leben oder Tod. Entweder bist du ein Knecht der Sünde oder du bist ein Kind Gottes. Und am Ende heißt es dann eben Himmel oder Hölle. Es gibt nur zwei Seiten. Entscheidend ist also nicht deine leibliche Abstammung oder irgendetwas Irdisches, irgendetwas, was du bist oder hast oder kannst. Das ist nicht entscheidend. Sondern wessen Geisteskind du bist. Oder eben wer dein geistlicher Vater ist. Und es gibt keine dritte Seite. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Es gibt schon gar nicht die neutrale Fläche-Seite. Das gibt es nicht. Es gibt nur entweder oder. An anderer Stelle sagt Jesus, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und damit es wirklich alle begreifen, nochmal umgedreht. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen oder und den anderen verachten. Also sei ganz sein oder lass es ganz sein. Was anderes gibt es sowieso nicht. Du kannst nicht halbe Sache mit Jesus machen. Entweder folgst du ihm ganz nach, vertraust ihm voll, nimmst alle seine Worte ernst, tust diese Worte, lebst in diesen Worten oder du bist weiterhin auf der anderen Seite. Und das ist dann die Seite des Teufels. Das heißt nicht, dass du irgendwie mit dem Teufel im Bunde stehst, irgendwie Satansanbeter werden musst oder so. Aber du stehst unter seinem bösartigen Einfluss. Du glaubst seinen Lügen und darum tust du seinen Willen und darum bist du ein Kind des Teufels. Ihr seid Sklaven der Sünde, sagt Jesus, und deshalb seid ihr Kinder des Teufels. Ihr seid dem Bösen verhaftet. Ihr könnt euch entscheiden, ja, zwischen Sünde und Sünde. Das ist die Entscheidung, die der Mensch hat. Ihr habt keine innere geistliche Freiheit. Dein Denken, dein Wille, dein Gefühl wird durch Sünde bestimmt. Und zwar immer. Selbst wenn du was Richtiges machst, dann ist die Motivation diese Prägung. Und selbst wenn euch jemand die Wahrheit sagt und durch machtvolle Wunder bezeugt, glaubt ihr nicht. Und schaut mal, Vers 45, gerade weil Jesus ihnen die Wahrheit sagt, glauben sie nicht. Nicht, obwohl ich euch die Wahrheit gesagt habe, glaubt ihr mir nicht, sondern weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr nicht. Also es ist ihre natürliche Reaktion auf die Wahrheit. Die natürliche Reaktion des Menschen auf Wahrheit ist, ihr nicht zu glauben. Wenn ihr beim Arzt seid, ne, dann macht er irgendwann hier dieses Ding mit dem Hammer, ja? Und die natürliche Reaktion ist, naja, also bei gesunden Menschen, das Bein geht hoch. Wenn du angegriffen wirst, deine natürliche Reaktion, auch ohne Selbstverteidigungskurs, ist, dass du dich irgendwie selbst verteidigst. Du bleibst nicht stehen, du machst nichts. Das ist die natürliche Reaktion. Und die Wahrheit greift dein innerstes Wesen an und deshalb verteidigst du dich. Das ist die natürliche Reaktion, dieser Wahrheit nicht zu glauben. Es geht um deine tiefsten inneren Überzeugungen, die hier angegriffen werden. Und dann sagst du, das kann ja nicht stimmen. Von der Sünde, vom Teufel versklavt zu sein, das bedeutet nicht, dass man jetzt bewusst wieder besseres Wissen die Wahrheit ablehnt. Oder nicht nur. Man lehnt die Wahrheit ab, weil man davon überzeugt ist, dass die Lüge das Richtige ist. Oder das Bessere ist. Und das meint Jesus, wenn er hier sagt, sie sind Kinder des Teufels und gleichzeitig der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Teufel hält die Herzen der Menschen durch seine Lügen gefangen. Und eine der beliebtesten Lügen des Teufels lautet folgendermaßen: Lieber Mensch, du bist frei. Tu, was du willst. Denn sollte Gott gesagt haben, dass ihr davon nicht essen könnt? Nein. Du bist frei. Kennt ihr den Film Matrix? Das ist ein bisschen alt schon. Die Älteren kennt's, die Mittelalten. Ja, es ist also eine Zukunft der Welt, in der der Computer regiert. Ja, es gibt eine riesige computergesteuerte Maschine und Maschinen und die Menschen sind versklavt. Tatsächlich ist es so, die Menschen liegen in solchen Kapseln drin, werden dort mit allen möglichen Schläuchen zum Leben versorgt und dienen als Batterien, um den Computer am Leben zu halten. Und damit das alles funktioniert, gaukelt der Computer den Menschen hier im Kopf vor, dass sie in einer ganz normalen Welt leben. Aber es ist alles nur Schein. Die denken, die sind frei, dabei liegen die in einer Kapsel und müssen Energie besorgen für einen Computer. Aber es gab dort natürlich Leute, die sind frei geworden, die sind da rausgekommen. Und dort draußen mussten sie in dieser trüben, grauen Welt leben. Das war wirklich bitter, das Leben, das war wirklich hart. Aber sie waren frei. Natürlich gab es dann jemanden, der sich gesagt hat, hey, Moment mal. Das Leben in der Kapsel war viel angenehmer. Es gibt diese berühmte Szene, da isst dieses Steak, ja, und sagte, ich weiß, dass das gar kein echtes Steak ist. Aber egal, Hauptsache ich fühle mich gut. Und es fühlt sich so an. Hauptsache es geht mir gut. Und das ist die zweite große Lüge des Teufels. Hauptsache du fühlst dich gut. Und so denken natürlich viele. Hauptsache ich habe ein schönes Leben. Hey, was interessiert mich denn Wahrheit und Freiheit am Ende? Ich will einfach, dass es mir gut geht. Wahrheit ist doch letztendlich nur ein Gefühl. Das ist so das, was wir heutzutage hören, was die Definition von Wahrheit ist. Ja? Wahrheit ist ein Gefühl. Ich fühle mich gut, wenn ich machen kann, was ich will. Und dann bin ich ja auch frei. Noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, fand früher oder später, was ihm Wohlbefinden gewährte. Und dann gab er die weitere Suche nach Wahrheit auf. Das hat Mark Twain gesagt. Und wohin diese Art führt, das habe ich schon gezeigt, eben nicht in ein erfülltes, ein gefühlt schönes Leben, sondern diese Wahrheit oder diese Lüge, besser gesagt, dieser Weg, der führt dich, der hält dich in der Knechtschaft der Sünde und des Teufels und er führt dich in das Gericht Gottes. Und genau davor will dich Jesus retten. Und darum gebraucht er so ernste Worte. Damit wir aufwachen, damit der Mensch aufgerüttelt wird, der sich in dieser Kapsel der Gefangenschaft unter der Sünde so wohl fühlt. Wenn du noch nicht so von Jesus ergriffen bist, aber auf der Suche nach Wahrheit bist, und wenn du Verlangen nach Freiheit hast, nach Freiheit von Sünde, dann lautet die Botschaft dieses Textes heute an dich, bleib in Jesu Worten. Aber wenn du von Jesus schon ergriffen bist, dann hast du diese Wahrheit erkennen dürfen, dann hast du Befreiheit erlebt, ja, dann kann ich nur sagen, Halleluja, gelobt sei der Herr, dass es so ist. Und vielleicht fragst du dich, ist es bei mir so, das Zeichen dafür, dass Gott wirklich dein himmlischer Vater ist, ist, dass du Jesus lieb hast. Ja, das sagt ja Jesus hier, Vers 42. Dass du Jesus lieb hast, das ist das Zeichen dafür, dass du von Jesus ergriffen bist. Und die Botschaft des heutigen Textes lautet dann an dich, bleib in Jesu Worten. Und ich denke, ihr wisst warum. Weil wir so oft so wenig ergriffen sind von der Wahrheit, von dem tiefen Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes. Schaut mal, was ist so eine Wahrheit, die wir hier ständig verkünden? Gott ist allmächtig. Der hat alles in der Hand. Das ist wahr. Du glaubst das. Warum machst du dir so viel Sorgen? Jede Sünde ist abscheulich. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Das ist wahr. Du glaubst das. Warum ist Sünde so verlockend für dich? Der Heilige Geist wirkt in uns vor allem durch das Wort. Und darum ruft uns Jesus auf, bleibt in meinem Wort. Das ist mein dritter Punkt, im Wort Jesu bleiben. Das Problem dieser Leute damals, die angeblich an Jesus glaubten, Vers 37 war, meine Worte finden keinen Raum in euch. Sie hatten eben nicht das Wort Gottes im Herzen. Wir müssen also den Worten Jesu Raum in unseren Herzen geben, damit das Wort Gottes Wurzeln schlagen kann, damit es uns in der Tiefe durchdrängen kann. Wohl dem, der seine Lust hat am Wort Gottes und darüber nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt. Also, was heißt es, im Wort Gottes zu bleiben? Ich habe es heute schon gesagt, das Wort studieren, es aufnehmen, es annehmen und es tun. Hören ohne tun ist Selbstbetrug. Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 21, nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn sonst gleichst du wie jemand, der früh aufsteht, sich vor dem Spiegel stellt, sieht, dass da einiges in Ordnung gebracht werden muss und dann zur Tür hinausgeht und zum Gottesdienst geht oder zur Arbeit und nichts getan hat. Das macht ihr alle nicht. Ich sehe das hier. Aber so ist es, wenn du das Wort hörst und nicht tust. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, also durch das Evangelium das ganze Wort Gottes sich anschaut und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Das Tun des Wortes wird in euch etwas bewirken. Glückseligkeit. Ergriffenheit. Wahrheit erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt, die viele wahrscheinlich schon. Es war eine Holländerin, die hat Juden versteckt zur Zeit des Nationalsozialismus und die flog dann auf und wurde mit ihrer Schwester zusammen gefangen genommen und kam dann ins Konzentrationslager Ravensbrück. Und als sie dann freigekommen ist und wieder nach Holland kam, da hat sie gesagt, ich will eigentlich nie wieder nach Deutschland, nie wieder in dieses Land. Aber Gott hat sie gerade in dieses Land geschickt. Ganz oft. Und zwar mit der Botschaft, dass Gott vergibt. Und sie berichtet übrigens in einem der aktuellen Herold-Ausgaben, steht das drin, sie berichtet von einem Vortrag, den sie in München hatte. Und nach dem Vortrag, da sieht sie jemand. Und in diesem Moment erblickte ich ihn. Er bahnte sich gegen den Strom einen Weg nach vorne. In einem Moment sah ich den Mantel und den braunen Filzhut. Im nächsten Moment eine blaue Uniform und ein Baret mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Schlagartig erinnerte ich mich. Der riesige Raum mit den grellen Lichtern der Deckenlampen, der armselige Haufen Kleider und Schuhe auf dem Boden in der Mitte, das Gefühl der Scham, nackt an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Ich konnte die ausgemergelte Gestalt meiner Schwester vor mir sehen, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Betsy, wie dünn warst du? Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besetzung der Niederlande durch die Nazis Juden in unserem Haus versteckt hatten. Dieser Mann war einer der Wachen des Konzentrationslagers Ravensbrück gewesen, in das man uns gebracht hatte. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Es ist gut, wissen zu dürfen, dass alle unsere Sünden, wie Sie sagten, auf dem Grund des Meeres liegen. Und ich, die ich so leichtfertig von Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meiner Handtasche herum, statt die Hand vor mir zu ergreifen. Natürlich erinnerte er sich nicht an mich. Wie sollte er sich auch unter den Tausenden von Frauen gerade an mein Gesicht erinnern können? Ich kannte ihn aber noch sehr gut. Mit seiner Lederpeitsche, die in seinem Gürtel gesteckt hatte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich mich von Angesicht zu Angesicht einem Menschen gegenüber sah, der mich gefangen gehalten hatte und mir war, als würde mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie nannten Ravensbrück in Ihrem Vortrag, sagte er. Ich war dort Aufseher. Nein, er erinnerte sich bestimmt nicht an mich. Aber inzwischen, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass mir Gott alle Grausamkeiten, die ich dort begangen habe, vergeben hat. Aber ich möchte das gerne aus Ihrem Munde hören, Fräulein. Wieder streckte er die Hand aus. Werden Sie mir vergeben? Da stand ich, ein Mensch, der täglich Vergebung nötig hatte und konnte nicht vergeben. Betsy war dort gestorben. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod mit dieser einen Frage wirklich so einfach so auslöschen? Es können höchstens ein paar Sekunden gewesen sein, dass er dort stand und mir die Hand entgegenstreckte, aber für mich erschienen sie wie Stunden, während ich mit dem schwersten kämpfe, was ich je tun musste. Aber ich musste es tun, das wusste ich. Die Botschaft, dass Gott uns vergibt, ist an eine Bedingung geknüpft, dass wir denen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, sagt Jesus, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Und dennoch stand ich da, während Kälte mein Herz umklammerte. Doch dass Vergebung kein Gefühl ist, das wusste ich. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann unabhängig von der Temperatur in unseren Herzen handeln. Jesus, hilf mir, betete ich im Stillen. Meine Hand kann ich wohl hochheben, das gelingt mir noch. Sorge du für das Gefühl. So legte ich hölzern, mechanisch meine Hand in die nach mir ausgestreckte Hand. Und als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Der Strom begann in meiner Schulter, schoss durch meinen Arm und sprang auf unsere ineinandergelegten Hände über. Dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Wesen zu erfüllen. Und Tränen standen mir in den Augen. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich weinend. Von ganzem Herzen. Ein langer Augenblick folgte, in dem wir beide die Hand des anderen umschlossen, der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe. Noch nie so intensiv erlebt. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns wirklich so geliebt. Du hast nicht nur davon geredet, du hast es getan. Und wie oft folgen wir dir aber eben nur so mechanisch. Und wir bitten dich, dass du unser Herz ergreifst mit der Wahrheit, damit wir frei werden, dich zu lieben und andere wie uns selbst. Herr, wir bitten dich, lass uns die Herrlichkeit deiner Liebe erfahren, spüren und dann fest daran glauben. Amen. Amen.